SWR 2 Leben.
Hängematten, Elektrorollstühle, in denen die Menschen aufgerichtet werden in den Stand. Kinderwagen mit Arbeitsplatten vorne drauf. Lifter, um Menschen aus dem Bett herauszuheben. Rollstühle, ganz viele Rollstühle.
Mein erster Eindruck von der Reha-Care in Düsseldorf. Es gibt hier unheimlich viele Aussteller rund um das Thema Rollstuhl. Was nicht weiter verwundert, wenn man weiß, dass ein großes Thema der Messe 2017 Mobilität ist. Mein Thema ist das heute allerdings nicht. Warum ich hier bin? Ganz einfach. Ich möchte mir mal anschauen, was auf der größten europäischen Hilfsmittelmesse so alles präsentiert wird. Was alles möglich ist, um diese oder jene Behinderung auszugleichen oder den Umgang damit zumindest zu erleichtern. Dieser Besuch ist für mich aber auch eine Premiere, was mir jetzt selbst irgendwie komisch vorkommt, weil ich ja auch täglich Hilfsmittel benutze, ohne die ich manche Sachen gar nicht machen könnte, wie zum Beispiel Autofahren. Aber meine Bedürfnisse und Notwendigkeiten sollen hier jetzt nicht im Mittelpunkt stehen. Ich will mich einfach treiben lassen, von einem Aussteller zum nächsten.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Dürfen wir ein bisschen mit dir reden?
Ach ja, wenn es sein muss.
Nicht
nein,
so
doch, alles okay.
Das ist Tanja Janacek vom Büro für barrierefreie Bildung, ein Hilfsmittelvertrieb für blinde und sehbehinderte Menschen. Mittlerweile betreut sie diesen Stand auf der Reha-Care alleine, erzählt sie mir.
Es lohnt sich für uns nicht mehr zu zweit oder zu dritt auf die Messe zu fahren. Gestern ja, zum Aufbauen und sowas dann, aber sonst für unseren Bereich nicht mehr. Im Bereich Blinde, Sehbehinderte ist einfach zu wenig, weil wir haben eine Fachausstellung immer im Mai in Frankfurt und hier kommen einfach zu wenig Leute hin, leider. Das Problem ist halt, die finden sich hier zu schlecht zurecht. Das ist ja eine riesige Messe und wenn ich als Blinder, Sehbehinderter hier gehe, wir haben zwar einen Leitweg hier, aber dann weiß ich trotzdem nicht, wo welche Firma ist. Es sind viel zu viele Menschen hier, sehr viele Rollstuhlfahrer, die wenig Rücksicht nehmen, wenn ich das so sagen darf.
Ja, unbedingt.
Aber das ist echt ein Problem. Deswegen sind hier sehr, sehr wenig Blinde, Sehbehinderte nur.
Und dieses Leitsystem funktioniert wie?
Das ist einfach ein Teppich, auf dem die halt mit ihrem Stock halt entlang tasten können. Den fühlt man halt. Die anderen denken immer, es ist nett gemacht oder sowas. Sie wissen gar nicht, wofür es ist. Und es gibt immer die Abzweigungen zu den einzelnen Ständen hin. Aber dann muss ich trotzdem fragen, wer ist denn da? Und wenn dann irgendwie Leute auf dem Weg stehen, wie jetzt zum Beispiel, es ist irre viel, man hat gar keine Chance, da durchzukommen.
Die stehen also jetzt auf dem Teppich drauf?
Ja, überall, weil keiner weiß, wofür der da ist.
Wer beim Rundgang durch die Hallen auf dem Teppich bleibt, der macht also auf jeden Fall was falsch. Es sei denn, er ist sehbehindert oder blind, so wie der Mann von Tanja Janacek. Was ihn wiederum zum ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte macht. Und mit diesem Expertentum verdient er seit 2004 seinen Lebensunterhalt. Damals hat Simon Janacek das Büro für barrierefreie Kommunikation gegründet.
Das Besondere bei uns im Gegensatz zu Herstellern ist halt, dass wir Hersteller unabhängig beraten können. Wenn jemand zum Beispiel eine Braillezeile sucht, so eine Zeile, die ich am PC anschließe, auf der ich Blindenschrift lesen kann, dann sage ich nicht, es gibt die Firma XY und das ist die beste, sondern ich sage, es gibt auch die Firma Z und die Firma M und wie auch immer. Wir haben einfach verschiedene Geräte da. Wir können halt entsprechend beraten, dass man halt einfach guckt, was für denjenigen das Beste ist. Nicht für mich, wo ich am meisten dran verdiene, sondern wirklich das, was für denjenigen am besten ist. Da gibt es welche, die haben ein anderes Bediensystem, die haben vorne eine Leiste, die ich mit dem Daumen bewege oder sowas. Da sagen andere, stoße ich aber so oft gegen, dann passiert irgendwas, das mag ich nicht. Ich mag lieber richtige Tasten, die ich drücken kann. Und da können wir einfach ein bisschen anders beraten als ein Hersteller, der ja nur seine Produkte dann da hat.
Zum Konzept gehört es auch, Blinde und Sehbehinderte im Umgang mit diesen Geräten zu schulen. Und zwar so, dass sie auf dem Arbeitsmarkt eine realistische Chance haben. Das ist in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden, weil mittlerweile ganz bestimmte Fähigkeiten vorausgesetzt werden.
Früher, also auch als wir noch anfingen, da gab es noch mehr zum Beispiel so Telefonistenstellen. Das heißt, Finanzämter hatten halt jemanden dort sitzen, der wirklich nur vermittelt hat. Jemand rief an und die haben verbunden zu dem jeweiligen Sachbearbeiter. Inzwischen sind die Anforderungen an solche Plätze ganz anders geworden. Die müssen im Internet Recherche betreiben. Die müssen irgendwelche anderen Ansprechpartner raussuchen. Die müssen E-Mail-Bearbeitung mitmachen und so. Das sind einfach ganz andere Anforderungen inzwischen. Es gibt nicht mehr nur diese reine Telefonistenstelle oder die reine Schreibkraft.
Alles klar. Danke.
Gerne. Wofür wird das jetzt benutzt?
SWR 2.
Eigentlich,
okay,
sollte unser Gespräch hier zu Ende sein. Aber Tanja Janacek erzählt mir dann doch noch was. Und das schonungslos ehrlich.
Es ist, ich denke mal, für Aussteller manchmal sehr belastend, weil wir sind ja, viele von den Ausstellern sind ja nicht behindert oder kennen nur ihre eigene Behinderungsart. Und wenn man dann sieht, was es hier teilweise für Behinderungen gibt oder sowas, dann das ist echt, jetzt Freitag wird dann schwierig und Samstag, weil dann kommen halt viel Familien mit Kindern oder so, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, irgendwie, was es da alles gibt, irgendwie, wenn man das so sieht, wo man echt für sich dann auch immer sagen muss, okay, das gibt's halt, aber es darf mich aber nicht so betreffen oder so, weil das finde ich echt schwierig hier. Das ist anders, wenn wir in Frankfurt auf der Side City zum Beispiel sind. Das sind halt alles blinde Sehbehinderte. Das ist unser Bereich, den kennen wir. Da wissen wir, was es so gibt irgendwie. Und das ist echt nochmal anders. Aber hier ist das schon so, ich denke, für Aussteller oft sehr belastend, das irgendwie so zu sehen, weil man einfach ganz viele andere Sachen kennenlernt, was nicht so schön ist.
Ich muss zugeben, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Jedenfalls nehme ich diesen Gedanken mit und will auch andere Aussteller fragen, wie die das sehen. Ich schwimme also weiter mit dem Besucherstrom, vorbei an unzähligen Ständen, bis ich dann das entdecke.
Arm Supports, Feeding Supports, Robotic Arms.
Da springe ich natürlich sofort drauf an. Auf sowas bin ich einfach sensibilisiert. Da kann ich gar nichts gegen machen, weil ich selber von Geburt an keine Arme habe.
Assistive Innovations, was bieten Sie an?
Assist Innovation ist ein Produzent aus Holland, der S-Roboter produziert.
Daniel Power. Seine Firma Rehamed stellt keine eigenen Hilfsmittel her, sondern vertreibt die Produkte anderer Hersteller.
Dann Armunterstützungsmaßnahmen, das heißt also für diejenigen betroffen, die Hebeschwächen haben, kann man mit sogenannten Armunterstützung arbeiten. Ist ein ähnliches Gefühl, als wenn man die Arme unter Wasser bewegen würde, Schwerelosigkeit, mit Federeinstellung oder mit elektronischer Unterstützung. Und wer überhaupt nicht mehr in der Lage ist, sich selbstständig mit den Armen bewegen zu können, vielleicht noch einen Joystick ansteuern kann, vielleicht auch mit den Augen arbeiten kann, kann diesen computergesteuerten Elektroarm bedienen. Damit bin ich eigentlich flexibel und kann alles machen. Das heißt, also, ich kann selbstständig trinken, ich kann selbstständig essen, ich kann mir die Haare föhnen, sofern ich welche habe, ich kann bürsten, ich kann mir die Zähne damit putzen.
Für jemanden, der nicht ohne fremde Hilfe essen kann, der aber auch nicht andauernd von einer anderen Person gefüttert werden möchte, den unterstützt ein sogenannter S-Roboter. Der, den Daniel Power mir erklärt, besteht vereinfacht gesagt aus einem schwenkbaren Arm mit einem Löffel.
Man sieht, dass der Teller sich dreht, der nimmt die Nahrung auf. Das Ganze stellt man vorher ein und führt dann praktisch den Löffel zum Mund. Das ist eine Vollautomatik oder eine Halbautomatik. Halbautomatik bedeutet, dass man mittels eines Buttons, den man auch irgendwo am Kopf hinsetzen kann, jederzeit diesen Prozess unterbrechen kann. Das heißt also, wenn natürlich jemand ein Problem hat, schlucken zu können oder das Prozedere ihm einfach zu schnell geht, kann er den Button drücken und dann hat er alle Zeit der Welt, Nahrung wieder entspannt aufzunehmen und dann den Prozess wieder zu starten.
Ja. Ich habe mich eben unterhalten an einem anderen Stand mit einem Aussteller. Und die Dame hat mir was sehr Interessantes erzählt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie die Menschen mit Behinderungen hier sehen? Welche verschiedenen Arten von Behinderungen es gibt, belassen Sie das emotional? Also, weil die Dame eben hat das sehr schön beschrieben, dass es ihr so geht.
Ja, ich muss sagen, ich habe diesen Beruf von der Pike auf gelernt. Ich bin gelernter Orthopädietechniker. Das heißt also, jetzt schon in frühen Jahren habe ich mich mit dem Thema befasst. Also, wenn man jetzt auf das Thema Leid sehen, in Anführungsstrichen hinaus will, nein, das sehe ich nicht, sondern ich sehe eigentlich eher die Herausforderung darin, dass wir wunderbare Hilfsmittel haben, die das Leben ein Stück lebenswerter und selbstständiger machen können. Ja, weil ich kann nichts für die diagnostischen Stellungen, ich kann auch jetzt nichts ändern, aber meine Intention ist jetzt mal, das Bestmöglichste daraus machen zu können, dass die Betroffenen so lang wie möglich selbstständig und eigenständig leben können.
Sie sagen manchmal betroffen, Sie sagen manchmal gehandicapt.
Ja, es ist immer schwierig. Ja,
behindert haben Sie noch nie gesagt jetzt. Ja, was ist das? Das ist echt so ein Eierthema, ne? Die Beweglichkeit.
Ja, es ist. Nein, natürlich geht es um behinderte Menschen, gar keine Frage. Ja. Aber ich meine, es gibt eine geistige Behinderung, es gibt eine körperliche Behinderung, es gibt natürlich verschiedene Themen.
Ja.
Und betroffen oder Handicap hat immer so ein bisschen so eine.
Aber ich spiele ja kein Golf.
Nee, aber das Handicap ist ja auch nur ein Wort, was erfunden worden ist jetzt mal beim Golf. Ne? Also ein Handicap würde ich damit jetzt nicht zwangsläufig assoziieren. Also wir reden häufig über Betroffene oder Handicap.
Betroffen ist aber ein ganz schlimmes Wort, oder?
Ja, viele möchten auch mit dem Wort behindert nicht verbunden werden. Ne? Mittlerweile ist ja unsere Jugend auch schon so in ihrer, hätte ich jetzt fast gesagt, Straßensprache.
Bist behindert?
Ja, genau. Ja, klar. Also deswegen betroffen von
ist
was?
Betroffen oder was?
Ja, kann er sagen. Ja, aber man ist betroffen. Man ist betroffen von irgendeinem Thema, was einen erwischt hat. Wie
voll
auch immer.
Betroffen.
Ja, das geht schon. Also deswegen, aber Handicap, finde ich, hört sich noch, gehandicapt ist eingeschränkte Person, wie auch immer.
Ich werde immer behindert sagen.
Es hängt auch immer von den Menschen selber ab. Also wenn man zu jemandem, der jetzt, wenn Sie sagen, behindert ist, behindert sagt, sagt er, ich bin nicht behindert. Also es gibt's,
Dann verkennt er doch die Wirklichkeit.
Ja, aber vielleicht will er das einfach für sich dann nicht. Und deswegen sage ich ja, ich bin nicht der Psychologe.
Bin ich auch nicht.
Und kann das nicht.
Aber ich bin der Betroffene.
Der Betroffene.
Ja. Vor allen Dingen bin ich jetzt der, der weiter muss. Weit komme ich aber nicht.
Hier stehe ich jetzt am Stand. Peter Hess, Klangschalen. Klangschalen.
Ich bin ein bisschen überrascht. Mit Klangschalen hätte ich auf einer Messe für Hilfsmittel nicht gerechnet.
Zum Demonstrieren.
Hallo, dürfen wir zuhören?
Na klar.
Müssen aufnehmen,
ja,
dazu?
Überlass mich gerade mal beraten. Ich habe gedacht, das wären Musikinstrumente. Nein, das wird auch Therapie-Themen. Das sind Therapieschalen.
Der Herr hat gerade überlegt, ob er sich eventuell eine Schale zuschicken lassen könnte. Und habe ich gesagt, das kann er natürlich sehr gerne tun, aber da fehlt dann die Auswahl.
Norbert Kasprowski ist der Chef der Schalen.
Die Möglichkeit dann zu gucken, welcher Ton passt am besten zu mir, welcher gefällt mir am besten, mit welchem Ton möchte ich dann auch über einen längeren Zeitraum arbeiten. Und das probieren wir jetzt gerade aus. Wenn Sie mögen, können wir die ja mal anspielen, dass Sie das auch mal dann Ihren Hörern zukommen lassen können.
Nachdem der interessierte Herr von vorhin weg ist, will ich doch selber mal wissen, wie sich so eine Klangschale anfühlt.
Lothar, am besten, du musst die Schuhe nicht ausziehen, legst du dich so auf den Rücken, dass die Füße ein bisschen über die Liege drüber gucken, damit wir uns die nicht dreckig machen.
Norbert Kasprowski und ich verstehen uns auf Anhieb so gut, dass wir wie selbstverständlich in den Du-Modus wechseln.
Also ich habe dir jetzt die Schale mal unten auf den Riss gestellt und ich habe ein Kissen darunter gelegt, damit die nicht so sehr wackelt, und spiele die jetzt das erste Mal an und du spürst einfach mal in dich hinein. Als nächstes stelle ich dir jetzt eine etwas größere Schale auf die Mitte der Brust. Natürlich können eure Hörer das jetzt nicht sehen, aber Lothar lächelt. Ich lasse die Schale jetzt etwas ausklingen und versetze sie dann im Bereich des Unterleibs, so Reißverschlusshöhe. Wir haben es natürlich oft mit Menschen zu tun, die so im Kopf sind. Die wollen natürlich begreifen, was hier passiert, gerade auch natürlich, wenn sie das erste Mal hier liegen und auch in der Situation, in der wir jetzt hier sind. Und dann muss man sich vorstellen, wenn die Schale angeschlagen wird, was passiert eigentlich im Körper? Das ist so, wie wenn ich einen Stein in einen See hineinwerfe. Der Impuls, den ich der Klangschale gebe, ist dann im Grunde genommen der Stein, der ins Wasser fällt, und es entstehen diese konzentrischen Kreise, die sich ausbreiten. Hier halt im Körper ausbreiten, über die Körperflüssigkeiten. Wenn ich das mit einer Schale mache, ist das noch relativ gut nachvollziehbar. Wenn ich die zweite Schale dazu nehme, dann werfe ich einen zweiten Stein neben dem ersten. Und die konzentrischen Wellen, die treffen sich irgendwo, die überlagern sich. Und das kann unser Gehirn nicht begreifen. Da kann noch derjenige, der unbedingt begreifen will, was da passiert, da zuhören, zugucken, zuschauen, der begreift nicht, was da in den Zwischenraum passiert. Und das ist eigentlich im Grunde genommen der Moment, wo ich dann scheitere mit meinem Begreifen wollen und sage, okay, ich verstehe es sowieso nicht. Und dann setze die Entspannung ein. Weil dann lasse ich es einfach nur noch geschehen.
Warum Norbert Kasprowski seine Klangschalen hier auf einer Messe für Hilfsmittel anbietet, das ist mir noch nicht so ganz klar. Wenn ich mir die meisten anderen Stände anschaue, sehe ich Produkte, die ein körperliches Defizit ausgleichen sollen. Produkte, die einen ganz offensichtlichen und greifbaren Nutzen haben.
Mir geht es auch darum, dem Menschen, gerade dem behinderten Menschen, den Moment zu schenken, in dem man nicht in seine Grenzen gesetzt wird. Sich selber nicht setzt, weil er sich mit diesem permanent auseinandersetzt. Da kann ich nicht so wie die anderen oder ich kann nicht mehr so wie die anderen. Und hier schenke ich dem Moment der Möglichkeit, den Körper als was wahrzunehmen, was mich nicht hindert. Behindert Und vielleicht auch bei einigen, wo es vielleicht auch gerade, ich sag mal, akute Probleme sind, wie bei Schlaganfallpatienten, so ein bisschen die Akzeptanz auch des Körpers wiederzufinden. So dass das in sich zu Hause sein können, trotz dem anderen.
Klangschalen als Hilfsmittel für die Seele. Zugegeben, im ersten Moment ist mir da auch die Räucherstäbchenfraktion in den Sinn gekommen und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen. Wobei es hier nicht ums Verstehen geht, sondern ums Fühlen. Auf Norberts Liege durfte ich ja selber am eigenen Leib erfahren, wie die Schwingungen der Klangschale mich ganz sanft durchfluten, wie ich dabei immer tiefer in ein Meer aus Gleichklang versinke. Ich spüre, wie meine Muskulatur nach und nach entspannt. Vom Nacken über den Oberkörper bis in die Beine fühlt es sich an, als würde mein Körper zerfließen. Der ruhige, tiefe Ton lässt meinen Atem ganz gleichmäßig werden. Das Gewusel der Besucher, überhaupt der ganze Messetrubel um mich herum, dringt nur noch gedämpft zu mir durch. Ich fühle wohlige Wellen, die mich weit machen und dann ganz langsam in mir verklingen. Und wenn Norbert mir anschließend erzählt, welche Wirkung eine Klangschale auch auf Menschen mit geistiger Behinderung haben kann, dann ist, für mich zumindest, Esoterik das Letzte, an das ich denke.
Ich habe mal eine Begegnung gehabt mit einer Frau, die kam mit einem Kind, ein 12-jähriges Mädchen ungefähr, die saß im Rollstuhl zu mir hingefahren und hat gesagt, sie hätte mal was davon gehört, sie wüsste aber nicht, was es ist und ob ich ihr mal was zeigen könnte. Und dann habe ich mich mit einer Schale diesem Mädchen erstmal ganz langsam genähert, also mit einem Abstand, erstmal an die Schale angeschlagen. Und sie hatte eben halt so stereotype Bewegungen gemacht und auch die Augen rollten immer hin und her. Und die hielt auf einmal inne, die hörte, dass da eine Schale ist. Und dass dann ein Reiz kommt, der ihr vielleicht in dem Moment fremd war. Kurzes Innehalten. Dann bin ich näher gegangen, sag mal so nach 5 Minuten habe ich ihr eine Schale auf den Oberschenkel gestellt und die hat mir in die Augen geschaut. Und zwar hat die mit mir Augenkontakt gehalten. Und das über bestimmt eine Minute. Und die Mutter stand daneben und hatte Tränen in den Augen, weil sie sagt, das hätte sie noch nie erlebt, dass ihre Tochter mit einem wildfremden Menschen so lange einen Augenkontakt halten kann. Die hat den Augenkontakt nicht mit mir gehalten. Die war bei sich, die hat sich konzentriert. Aber es war ihr in dem Moment, glaube ich, egal, dass ich ihr in die Augen geschaut habe, weil sie so sehr mit sich selbst beschäftigt war.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Die hat mit den Klangschalen jetzt nichts zu tun so direkt, sondern mit deinem Dasein hier als Aussteller.
Ja.
Macht das was mit dir, wenn du die verschiedenen Formen der Behinderung siehst, die dir hier begegnen? So massiv über einen Zeitraum von 3-4 Tagen.
Das macht mich demütig. Ja. Also das heißt einfach, dass ich permanent damit konfrontiert bin, wie gut es mir geht. Und dankbar da sein kann, dass es mir so geht, wie es mir geht.
So oder so ähnlich habe ich das schon in ganz vielen Gesprächen gehört. Im ersten Moment klingt das vielleicht auch ganz einleuchtend. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich damit so meine Schwierigkeiten habe. Denn das hieße ja, dass es einem Menschen mit Behinderung auf jeden Fall und immer schlechter geht als einem Menschen, der nicht behindert ist. Und das will ich auf keinen Fall unterschreiben, weil ich einfach weiß, dass das nicht stimmt. Aber das nur so am Rande. So am Rande, allerdings nur, was das riesige Hilfsmittelspektrum dieser Messe betrifft, tummelt sich das Produkt, das Tim und Adrian anbieten. Die beiden kommen aus Bristol in Südengland. Was ich sehe, als ich näher komme, ist ein kleiner Kasten mit Display. Ein Mikrofonständer, da ist allerdings kein Mikrofon dran befestigt, sondern etwas Rotes, das zumindest an ein Mikrofon erinnert, definitiv aber keines ist. Und einige Taster. All diese Komponenten zusammen ergeben das Soundbeam-System, wie die beiden mich aufklären. Ein ganz spezielles Instrument, das Körperbewegungen in Klänge umwandelt. Ja, genau, so ging's mir auch am Anfang. Bewegungen in Klänge, bis Adrian mich einlädt, es selber mal auszuprobieren.
Should we start with that?
Yeah.
And maybe go from there?
Yeah.
Cool. Okay. Now, do you want to sit or stand or?
Yeah, yeah.
Er klemmt das rote Ding, das aussieht wie ein Mikrofon, in den Ständer, stellt den dann so ein, dass er nach unten in den Bereich meiner Füße ragt. Ich sitze derweil auf einem Stuhl. Mir fällt auf, dass dieses rote mikrofonähnliche Ding ein leises, tickendes Geräusch von sich gibt.
Das Ticken und Brummen ist ein Ultraschallwandler, der einen Ultraschallimpuls aussendet und wieder aufnimmt, nachdem er reflektiert wurde. Es ist ein sehr hochfrequenter Impuls, so wie ihn Fledermäuse, Delfine und U-Boote zur Orientierung benutzen. Abhängig von der Entfernung wird dieses Ticken dann lauter und leiser.
Ich zum Beispiel wollte immer gerne Gitarre spielen, was ohne Arme wirklich sehr, sehr schwierig ist. Mit dem Soundbeam-System kein Problem, meint Adrian.
So, I'm gonna load up the blues again.
Gut, dann lade ich nochmal den Blues rein. Und könntest du mal dein Bein in den Strahl hineinhalten? Wenn du dein Bein von diesem roten Sensor wegbewegst, hörst du, dass die Töne höher werden. Die Töne flirren so ein bisschen, dadurch klingen sie natürlicher. Momentan ist der Strahl ungefähr einen Meter lang. Ich werde ihn jetzt mal etwas verkürzen, dann musst du dich nicht so weit strecken. Ich reduziere ihn mal auf etwa einen halben Meter. Kannst du noch mal versuchen? Da, das ist der höchste Ton. Dann habe ich hier noch einen Schalter, der ist mit einem Blues-Hintergrundstück belegt. Da hört man so ein bisschen Schlagzeug, Keyboard und Bass. Wenn ich den Schalter jetzt hier unten hinstelle, dann kannst du das Blues-Stück abfahren, wenn du soweit bist.
Es macht schon Laune. Ich brauche lediglich den Lichtstrahl zu verlängern oder zu verkürzen. Und schon hört es sich an, als wäre da ein wirklich flinker Griffbrettvirtuose am Werk. Ich sehe mich schon die Bühnen dieser Welt erobern. Mein Traum vom Leben als Blueslegende scheint zum Greifen nah, bis Tim mir den Preis verrät. 3000 Euro kostet das Soundbeam-System.
It is an expensive resource, but
es ist ein teures Hilfsmittel. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass dieses Interface über eine Soundbibliothek mit mehreren Instrumenten verfügt und dass bis zu 12 Personen gleichzeitig verschiedene Instrumente spielen können, wenn man das bedenkt, klingt das nicht ganz so teuer.
Auf den Markt kam das System Mitte der 80er Jahre. Ursprünglich sollte es im zeitgenössischen Tanz eingesetzt werden. Die Idee? Durch ausdrucksstarkes Gebärden erzeugt der Tänzer Klänge und schafft so ein musikalisches Gegenstück zu seinen Bewegungen.
Ziemlich schnell wurde aber deutlich, dass es für jeden, egal ob geistig oder körperlich beeinträchtigt, eine echte Herausforderung ist, ein herkömmliches Musikinstrument zu spielen. Das Soundbeam-System ist eine tolle Möglichkeit für diese Menschen, sich ganz unmittelbar mitzuteilen und auszudrücken. Wir sind allerdings keine Therapeuten. Wir wollen nur, dass Menschen in der Lage sind, Musik machen zu können. Wenn dadurch dann therapeutische Erfolge erzielt werden, ist das gut.
Ich finde es großartig, wenn ich sehe, wie die Leute sich selbst verlieren, wie sie völlig vergessen, wer um sie herum ist und was sie gerade tun. Sie vergessen völlig, welche Bewegungen sie machen. Das passiert alles ganz natürlich. Man muss einfach nur die Ohren aufmachen und hören. Das hat ein bisschen was von Mundharmonika-Spielen. Stell dir Bob Dylan vor mit seiner Gitarre und seiner Mundharmonika. Wenn der seine drei Akkorde auf der Gitarre spielt und dazu die passende Mundharmonika, stimmt einfach jeder Ton. Und genau das ist das Grundprinzip von Soundbeam. Es ist so konzipiert, dass man wirklich keinen falschen Ton spielen kann. Man ist also ganz frei und kann sich ausdrücken. Das ist so wie Fahrradfahren mit Stützrädern dran.
Übrigens, Fahren mit Stützrädern ist keine Schande. Es kommt nicht drauf an, wie man fährt, sondern dass